Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.
Talenkreuz und Affoltern. Allen unterwegs, gute und sichere Fahrt.
Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Bisnode, Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Links, rechts oder Mitte? Mit Smart Data and Analytics von Bisnode liegen Sie immer richtig. www.bisnode.ch.
Roger gegen Markus, ganz eine spezielle Sendung, die erste internationale Schweizer Talkshow. Markus, welcome in Trumpland.
Ja, ist sehr schön, ist alles gut. Ist immer noch dunkel, ganz ein dunkles Land.
Ganz ein dunkles Land. Aber sind wir gut angekommen, du und die Familie, muss man noch sagen, du bist jetzt für ein paar Monate da und wir machen das jetzt via internationale Leitung. Können uns nicht in die Augen schauen, aber ins Wort fallen, das schaffen wir wahrscheinlich.
Ja, das glaube ich, bin ich völlig überzeugt. Haben wir es auch fest vorgenommen.
Gut, also, aber hast du dich schon irgendwie akklimatisiert?
Ja, es ist einfach sehr viel kälter als bei uns, aber sonst ist alles gut, tipptopp.
Gut, also wir haben drei Themen, Greta, Donald und Nancy und Venezuela. Fangen wir an mit der Greta. Greta ist eine 16-jährige schwedische Schülerin, eigentlich ist Star ist sie geworden am WEF, wo die wichtigste westliche Regierungschef Auslaufmodell Angela Merkel, deine Spezialfreundin Markus, die einzige war, die da war, alle anderen sind nicht gekommen. Also ein erstaunlicher Anlass, der Anlass von der reichsten und mächtigsten Welt, wo eine 16-jährige schwedische Schülerin der absolute Star ist. Was meinst du dazu?
Ja gut, das ist nicht so eine Überraschung. Wenn du das vertrittst, was Greta vertritt, dann bist du willkommen offensichtlich bei den Reichsten und bei den Mächtigsten. Das zeigt ein bisschen, und das ist auch meiner Meinung nach ein Problem. Der Klimawandel kann man ja durchaus ernst nehmen und politisch auch dafür kämpfen. Aber wenn alle, die so wahnsinnig reich sind und so mächtig, dir zuklatschen und selber ja eigentlich nicht so wahnsinnig viel machen, dann stimmt ja etwas nicht.
Ja genau, es ist eine Art Verlegenheitslösung gewesen, weil das WEF seit Jahren setzt ja keine Trends, sondern klammert sich ja bereits erkennbar in diesem Jahr in erster Linie Krise kommt, künstliche Intelligenz, nichts überraschend. Letztes Jahr war man noch überschäumend, hat gesagt, es wird alles gut. Also muss man annehmen, dass es auch dieses Jahr wieder ein bisschen anders wird, als das, was die erzählt haben, oder?
Ja, und vor allem ist natürlich auch peinlich, eigentlich hätte ja der Donald Trump kommen, das wäre der Star gewesen, es ist alles auf das ausgerichtet gewesen und am Schluss ist eine 16-Jährige nachher der Star, das zeigt ein bisschen, das WEF hat ein echtes programmatisches Problem gehabt das Jahr. Was ich aber auch noch betonen will, soviel ich weiss, Greta Thunberg, die wird unterstützt von einer PR-Agentur, die wird unterstützt von sehr, sehr vielen erwachsenen, etablierten Leuten, wahrscheinlich Männer, also so eine wahnsinnige, mutige Tat steckt da nicht dahinter.
Moment. Also, Markus, das tönt fast, wie wenn du ein bisschen neidisch wärst, weil wo du mal idealistisch gewesen bist, vor vielen Jahren und dich für Mao und Marx eingesetzt hast, also für linke...
Mao nicht. Gut. Mao nie.
Aber
das
Marx...
war Jürg Wildberger. Gut. Jürg Wildberger war ein Maoist.
Gut, okay.
So viel ich weiss.
Gut, also Marx und whatever. Und jetzt ist halt Umwelt das grosse Thema. Und da frage ich dich, weil du hast ja Kinder im gleichen Alter von der Greta von 16 Jahren. Wie stehen die zu dem Thema?
Ja gut, ich tue jetzt nicht über meine Kinder reden, weil das müssen die selber sagen.
Ja, aber du tust ihnen ja sagen.
Du politisch wissen, du weisst es selber, du bist schon mal bei uns gewesen. Ich habe Kinder, die eigentlich nicht das sagen, was der Roger Schawinski will oder was ich will, sondern es sind selbstständige Erwachsene. Und nein, schau, das ist doch genau der Punkt. Ich meine, ich war bei der XOA gewesen, und zwar mit Begeisterung und mit Leidenschaft, aber da haben wir also niemanden aus dem Establishment, der uns geholfen hat. Und das ist schon der Punkt. Ich meine, ich habe gar nichts gegen die junge Frau und ich habe nichts gegen das, dass sie sich politisch engagiert. Aber es ist schon ein bisschen komisch, wenn das Establishment sofort mit PR-Agenturen, mit einem Buch, mit Artikeln und so weiter sofort hilft. Da muss man ein bisschen den Verdacht haben, da wird auch über missbraucht.
Nein, vielleicht hat man da irgendetwas gefunden. Und es hat ja einen Schülerstreik gegeben in vielen Ländern, auch in der Schweiz. Und die Frage ist, hat das politisch nachhaltige Wirkung oder wird da nur Dampf abgeladen? Und ich glaube, man muss das schon ein bisschen ernst nehmen, weil die sind jetzt alle 16, 17 Jahre alt. Sage ich mal. Und das sind Schüler und die sind da in Sachen Umweltbewusstsein sehr klar definiert. Die zwei, drei Jahre wählen die und dann werden sie wahrscheinlich eben auch Parteien und Leute wählen, die auf dieser Linie sind.
Ja, das kann schon sein. Das ist gar nicht die Frage. Also ich bin überzeugt, dass die das ehrlich meinen und auch politisiert sind. Aber der Punkt ist einfach, ich sage dir, es ist doch verdächtig. In einer Zeit, wo fast nichts mehr läuft, was Klima betrifft. Weil alle Politiker haben viel grössere Sorgen oder andere Sorgen. Ich meine, das Pariser Abkommen ist mehr oder weniger faktisch tot. In Katowice ist fast nichts passiert.
Greta
Energiewende in Deutschland. Ja, eben, aber Greta hat vor leerem Publikum, hat sie leere Säle, hat sie predigt. Also, ich finde eher, es ist ein Symptom von einer Krise, von dieser Klimabewegung, dass jetzt im Prinzip das letzte Aufgebot, das sind die Jungen, jetzt auch nicht streiken, dass etwas passiert. Hey, Politiker hier im Establishment, im WEF, hätten sie ja in der Hand, die könnten ja etwas machen, aber auch zum Beispiel gerade Angela Merkel, die du angesprochen hast, die wird, habe ich das Gefühl, nicht mehr so wahnsinnig lang Bundeskanzlerin sein. Ist ja gerade recht, dass ein Junge so etwas tut, dass da etwas passiert, aber sie macht ja nicht sehr viel.
Also Markus, ich bin schockiert, du hast 5 Kinder und du sagst, die Jungen sind das letzte Aufgebot. Das ist
von dieser Klimabewegung.
Das ist despektierlich, das ist die Zukunft. Und wenn die sich jetzt eben nicht für Marx und für solche Sachen und gegen die Armee engagieren, sondern für Umweltschutz, dann bin ich der Meinung, ist das etwas Ernsthaftes, vor allem weil die Fakten ja da dafür sprechen, dass man eben etwas muss machen. Und alle ernsthaften Leute, zu denen ich in diesem Bereich nicht zähle, die sind ja ganz klar der Meinung, dass das wahrscheinlich das grösste langfristige Problem ist für die Welt. Und wenn sich die Jungen da engagieren, finde ich das grossartig. Und das mit dem letzten Aufgebot, das ist peinlich.
Roger, ich rede ja gar nicht von den Jungen und aus der Sicht von ihnen. Ich finde, was sie machen und so weiter und wie sie sich engagieren, das tue ich ja gar nicht kritisieren. Das verstehe ich auch. Das ist nicht der Punkt. Ich reg mich auf über ein Establishment, wo sich so Poster Girls und Poster Boys leistet, wo ihnen Sachen sagen, die sie eigentlich selber könnten durchaus verändern. Sie haben es ja in der Hand. Frau Merkel braucht doch eine 16-jährige Schwedin. Ich muss etwas machen für den Klimaschutz. Sie ist eine der mächtigsten Frauen der Welt. Und das ist doch der Punkt. Es ist doch eine Ersatzhandlung von Politikern, die gar nichts machen in dieser Sache. Ich bin ja da so eine andere Meinung. Aber ich sage dir jetzt, ich rede nicht über die Jungen. Die Jungen doch. Sind okay, aber ich rede über die Erwachsenen, die sich mit fremden Federn schmücken.
Also genau das, was du eigentlich eben offenbar vermisst hast, nämlich dass sie eine Bewegung von unten Wirkung hat, weil dort sind wir irgendwie aufgelaufen, passiert jetzt und jetzt kritisierst du das. Also gut,
lassen wir das so. So hat grosse Wirkung gehabt. Also Entschuldigung, so hat eine extrem grosse Wirkung.
Genau, darum reden wir jetzt über 8 Milliarden, die man für neue Verteuger braucht. Reden wir über den Donald. Jetzt muss ich dich fragen, du bist jetzt im Donald-Land, oder? Nach dem, was letzte Woche passiert ist, deine Note?
Ja, das ist ein Herd. He? Das ist ein Zweier.
Ein Zweier?
Ja, das ist Herd.
Von 5,5 auf 2?
Hat den Huren verloren.
Ah, das heisst, du hast es bisher völlig falsch eingeschätzt.
Ja,
das
du
Ganze
hast,
mit,
du hast ja schon viele Sachen gesagt, die nicht passiert
du,
sind.
Du hast gefunden, das käme gut, ein Shutdown. Es ist übrigens der letzte von der US-Geschichte mit 35 Tagen. Vielleicht der Donald freut sich, weil er will immer Rekord haben. Das ist jetzt ein negativer Rekord. 800'000 Staatsangestellte sind ohne Lohn, viele Zulieferer sind betroffen gewesen. Der Donald hat von Anfang an gesagt, das ist mein Shutdown, ich werde Demokraten nicht dafür verantwortlich machen. Und dann ist alles ganz anders rausgekommen, als er sich das vorgenommen hat. Das heisst, sein Plan, einschüchtern, drohen, beschimpfen, das auf die Art und Weise hat er ja sein Business gemacht als Immobilienhaus, hat überhaupt nicht funktioniert.
Gut, das Gleiche haben jetzt die Demokraten gemacht und die haben jetzt gewonnen. Also das ist an sich ist immer noch gut, wenn du im Verhandeln bist, ist es immer gut, wenn du probierst, den anderen unter Druck
zu setzen. Was haben die Demokraten gemacht? Er hat gesagt...
Von Anfang an einfach gesagt, wir gehen nicht nach, so wie er auch gesagt hat, wir gehen nicht nach.
Und wie ist es rausgekommen? Er hat gesagt, 5,7 Milliarden für die Mauer und er hat früher mal noch gesagt, Mexico is gonna pay for it und Nancy Pelosi hat gesagt, 0 Cent und was ist
Ja, Roger, er hat die Schlacht verloren. Ob er den Krieg verloren hat, ist ja die andere
Frage. Ich kann genau das erwarten.
Das Interessante ist ja, die Demokraten haben am Anfang ganz anders über illegale Immigration geredet. Die haben gesagt, das gibt es gar nicht. Die
Stimmt
Krise ist herbeigeredet. Mal, sie haben gesagt, sie haben nichts wollen wissen von irgendeiner Physical Barrier. Nachher haben sie gesehen, dass in den Umfragen auch das eine Position ist, die hure problematisch ist. Genauso wie der Trump gemerkt hat, es ist eine schlechte Position, wenn Leute, die nicht so wahnsinnig viel verdienen, Bundesangestellte und so weiter, so lange keinen Lohn bekommen. Das ist schlecht angekommen in Amerika. Das habe ich jetzt auch gemerkt. Das ist extrem schlecht. Und jetzt hat halt einen angegeben, weil er gefunden hat, ich habe die Nerven nicht oder ich habe langfristigere Ziele. Aber was der Punkt ist, Und deshalb ist noch offen, wie der Krieg ausgeht. Immigration und illegale Immigration ist ein Thema, das auch Demokraten nicht mehr sich leisten können, zu sagen, ja, es ist nichts.
Also, das ist alles falsch, was du sagst. Wir haben das letzte Jahr haben sie eine Vorlage gehabt, wo sie 23 Milliarden für die Sicherheit an der Grenze haben vorgesehen gehabt, im Vergleich oder im Austausch, dass man die sogenannten Dreamers, die DACA-Leute, die als Kind in Amerika gekommen sind und angebracht wurden von ihren Eltern, dass man die legalisiert, das hat der Trump abgelehnt. Das ist falsch, was gesagt ist. Aber der Donald Trump hat ja etwas geschafft. Er hat geschafft, dass Nancy Pelosi, die ja verunglimpft worden ist während dem ganzen Wahlkampf, den wir gerade erlebt haben, zum neuen amerikanischen Superstar geworden ist. Sie ist jetzt die klare Führerin der Demokraten. Sie hat die Demokraten geeint. Die Linken und die Moderaten sind jetzt zusammen auf seiner Seite, aber die Leute sind entzweit. Die Hardliner kritisieren ihn scharf. Und es ist ein totales Desaster. Er hat einfach keine Strategie. Und der Art of the Deal, das ist genau das, was er nicht kann.
Ja gut, und dann sind wir ja total zufrieden, wenn du so begeistert bist und das Gefühl hast, die Demokraten haben jetzt gewonnen. Dann ist das schön für dich, ich sehe es anders, ich glaube nicht, dass du recht hast. Die Prognose ist meiner Meinung nach anders. Er hat Immigration zum absoluten Nummer 1 Thema gemacht.
Ist es aber nicht?
Ich finde es nicht gut, dass er nachgegeben hat. Ich hätte das so nicht gemacht, er hat es hochgepokert, aber was er wirklich geschafft hat, ist, Migration ist eines der wichtigsten Themen in der amerikanischen Politik geworden. Das ist es vor 4 oder 5 Jahren auch schon gewesen, aber nicht in dem Mass, wie das der Trump angebracht hat. Also. Ich kann dir sagen, Roger, das wird Folgen haben, das wird wichtig sein für die neue Wiederwahl von Donald Trump.
Also, ist gut, damit wir das festgehalten haben. Am Anfang, du bist jetzt seit 2 Tagen in Amerika, du bist jetzt ganz klar auf der Seite von der extremsten Hardliner, Lou Dobbs von Fox News, Ann Coulter, die ihn geschumpfen haben, dass er danach geht. Die Umfragewerte die Umfragewerte von Donald Trump sind am Boden.
Und einer von der... Sie sind stabil.
Sie sind um 5% runtergegangen.
Und Roger, was du völlig falsch siehst.
Ich lasse dich reden und ich meine...
Komm, bin ich über den Atlantik.
Also, gut. Sein Handelsminister, der Wilbur Ross, er ist ein Milliardär, der nur noch flüstern kann, weil er schon so irgendwie jenseits ist, hat dann letzte Woche gesagt in einem Interview, die sollen sich doch da Lehen holen, die Leute, die keinen Lohn haben. Also die Leute, die also auch keine Kreditwürdigkeit haben. Dann hat man gesagt, das erinnert an Marie Antoinette, wo man gesagt hat, die Armen haben kein Brot, hat sie gesagt, sie sollen Kuchen essen. Das ist die Haltung von Milliardären aus der Trump-Regierung. Und das hat am Schluss so viele negative Reaktionen ausgelöst, dass der Trump hat müssen angeben musste.
Vielleicht hast du recht. Aber schau, noch eines, was ich zurückgewiesen ist, ich habe gar nicht Partei genommen. Ich habe es nicht gesagt, Donald Trump hat alles richtig gemacht.
Nein, du hast gesagt.
Du sagst, für dich ist Nancy Pelosi ist der absolute Superstar. Du findest sie gut, du bist begeistert, das ist deine Politikerin. Du nimmst Partei auf eine Art, wie ich gar nicht Partei genommen habe.
Doch.
Ich sage dir nur, es ist offensichtlich, er hat den Schlag verloren. Ich finde das nicht gut, er hat falsch gepokert. Und sagen, ob er damit den Krieg verloren hat, ist aber offen. Weil was wirklich ist, und das kann er jetzt einfach sagen, Migration ist das Thema, das hat er geschafft. Und das ist doch nicht Partei nehmen, sondern das ist eine Analyse. Entschuldigung.
Markus, du hast es jetzt 4-mal hintereinander das Gleiche gesagt. Du hast Partei genommen, indem du gesagt hast, er hätte nicht sollen angeben. Das ist Partei genommen. Damit hast du dich auf die Seite der extremen Hardliner gestellt.
Aber wenn du so pokerst, ist offensichtlich, dass er hätte im Fall auch gesagt, wenn Nancy Pelosi noch angegeben hat, dann hätte ich gesagt, Nancy Pelosi hat einen Fehler gemacht. Ist ja offensichtlich. Also wenn du so einen Deal verlierst, dann hast du verloren. Das spielt doch gar keine Rolle. Dann nehme ich doch nicht Partei, wenn ich das feststelle. Das ist ja Unsinn.
Wenn du Präsident bist und dich in so einer Situation begibst, machst du einen riesen Fehler und das Image von Donald Trump ist am Boden. Aber es geht ja noch weiter. Einer von seinen engsten Freunden ist am gleichen Tag verhaftet worden, angeklagt worden, Roger Stone. Seit über 30 Jahren ist das ein ganz enger Freund von Donald Trump. Hat dann so in Mafia-Terminologie hat er sich da ausgedrückt, weil er ist eine Art ein Mafia-Typ. Und er hat offenbar gelogen, wie viele andere Trump-Leute, wir wissen es jetzt, Michael Flynn, Paul Manafort, Papadopoulos, Michael Cohen etc. Insgesamt 37 Leute sind angeklagt, 199 Anklagepunkte. Und jetzt frage ich dich immer, Markus, etwas. Es sind fast immer Lügen gewesen über Kontakt mit Russland, die abgestritten worden ist. Und die Frage ist ja, und da stellt sich die Frage ganz in Amerika, ich erwarte eigentlich keine Antwort von dir, aber trotzdem. Warum lügen alle die Leute um den Trump um in Sachen Russland-Kontakt?
Weil alle anderen, die Demokraten sind, auch lügen, wenn es um so...
Das ist jetzt aber schwach.
Seit 2 Jahren sucht Herr Müller nach klaren Belegen, dass Russland den Wahlkampf in Absprache mit Donald Trump beeinflusst hat. In Absprache mit Donald Trump. Seit 2 Jahren hat er offensichtlich keinen guten Beleg. Deshalb bringt er die ganze Zeit irgendwelche Nebensächlichkeiten, Lügen und so weiter, wo Leute lügen über Sachen, die nebensächlich sind. Das ist der Punkt. Schau, wir warten jetzt einfach mal, der Bericht muss jetzt bald mal kommen. Dann sehen wir endlich, was drin ist. Seit 2 Jahren sagst du, es sei eine Katastrophe nach der anderen. Der Donald Trump ist immer noch Präsident, es hat kein Impeachment gegeben, wir haben bis jetzt keinen einzigen Hinweis darauf, dass Russland wirklich die Wahlen in Absprache mit dem Trump können beeinflussen. Und ich warte, ich bin da sehr gelassen. Ich muss nicht jeden Tag auf das warten, wie du das offensichtlich
also, tust. Also Markus, ist natürlich wirklich mittlerweile unsinnig. Es sind nicht nur 17 amerikanische Geheimdienste, die das bestätigen haben, sondern es sind eben die engsten Leute von ihm. Und die Frage ist, wer sind die Nächsten, die angeklagt werden? Jetzt kommt man immer näher an Donald Trump an. Die Nächsten sind dann vielleicht Leute aus seiner Familie, der Jared, sein Schwiegersohn, dann aber auch seine eigenen Söhne, Steve Bannon.
Es geht darum, was sie angeklagt werden. Das ist doch das Punkt.
Aber am Schluss gibt es ein Bild von Leuten, die gelogen haben über ihre Kontakte mit Russland.
Ja, das ist mir schon klar. Was der Müller will, ist klar. Er will genau den Eindruck erwecken, den du jetzt bekommen hast. Aber ob es in der Substanz je einen Beleg gibt, dass man sagen kann, die Russen haben in Absprache mit dem Trump die Wahlen probiert zu beeinflussen, das ist doch der Punkt. Genau. Das wollen wir wissen. Genau. Und bis jetzt ist immer noch klar, das FBI hat angefangen, die Untersuchung zu machen, aufgrund von einem Dossier, das Hillary Clinton gezahlt hat. Das war von Anfang an ganz eine komische Untersuchung gewesen. Und bis jetzt sind wir nicht gescheiter geworden.
Wir sind sehr viel gescheiter geworden. Wir werden mit jedem Tag mehr gescheit. Der Roger Stone hat sich eben selber als Agent Provocateur hat er sich bezeichnet. Und die Frage ist natürlich, wenn der Donald Trump solche Leute in seiner Umgebung hat, das sind seine Freunde, dann ist das schon ein bisschen fragwürdig. Du hättest solche Freunde nicht und ich auch nicht. Übrigens, zum Roger Stone gibt es eine wahnsinnig gute Dokumentation bei Netflix, wo man sieht, was das für ein mieser Typ ist. Ich würde dir empfehlen, die anzuschauen.
Und so wie du weißt, tue ich ja normalerweise immer alle Tipps, Buchtipps, Filmtipps von dir ernst nehmen und sofort umsetzen, das mache ich jetzt gerade.
Das Gegenteil machst du. Du weigerst dich, den Fakten jetzt ins Auge zu schauen.
Ja, du wirst schon lange ganz andere Fakten präsentieren, wenn du die Bücher willst lesen willst, die ich dir empfehle.
Gut, also jetzt reden wir. Also, aber den Zweier halten wir mal fest, oder?
Ja, der Zweier ist. Den kannst du jetzt einrahmen. Den kannst du mir jetzt jeden Tag bringen.
Nein, wenn nächste Woche gehst du wieder auf ein Fünferhalber und so. Du bist in Sachen Trump bist du der unzuverlässigste Tippgeber aller Zeiten.
Nein, bis jetzt habe ich überall recht gehabt. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Prognose, was Trump betrifft. Gut. Er ist immer noch Präsident. Für dich wäre er schon lange impeached.
Nein, Impeachment ist etwas vom Schwierigsten. Es ist noch nie passiert, dass ein Präsident in der amerikanischen Geschichte impeached worden ist, vom Senat verurteilt worden ist. Dass das nicht etwas Einfaches ist, ist ganz klar. Die Sache ist offen. Noch. Wäre also ein Ausnahmefall, es wäre das First in der amerikanischen Geschichte. Und vor dem, dass der Mueller-Bericht rauskommt, wird sicher da nichts gehen in dieser Sache. Das weiss ich, das weiss auch du. Reden wir über Venezuela und das in wenigen Sekunden.
Beschleunigen Sie Ihr internationales Verkaufsteam. Geben Sie Gas mit der Sales Intelligence Plattform D&B Hoovers. Jetzt neu in der Schweiz. Gratis testen unter www.biznode.ch.
Also Venezuela ist seit Jahren in einer ganz grossen Krise. Mittlerweile sind 3 Millionen Venezolaner geflüchtet, weil sie nicht mehr zu essen haben, nach Brasilien und Kolumbien, die Nachbarländer vor allem. Die haben die hungernden Venezolaner aufgenommen, also Millionen. Bei uns ist das kaum zur Kenntnis genommen worden. Der Maduro-Nachfolger von Hugo Chavez hat das ehemalige reichste Land von Südamerika mit der grössten Erdölreserve der Welt ruiniert. Demokratie unterwandert mit sinkenden Wahlen. Und jetzt eine konzertierte Aktion von den USA mit westlichen Ländern. Ganz überraschend, sie haben einen neuen Präsidenten anerkannt, den Juan Guaido. Das ist außergewöhnlich, dass das passiert, dass alle westlichen Länder da sagen, der andere ist dann Präsident. Hast du das auch so empfunden?
Ja, es geht. Also erstens finde ich, die EU ist nicht ganz so auf der Härtelinie.
Noch nicht ganz, noch nicht.
Wie die meisten anderen lateinamerikanischen Länder und vor allem dein Lieblingsland Amerika. Das ist mal der erste Punkt. Und das ist auch, ich meine, Venezuela ist gerade auf der EU relativ lang geschont worden. Chavez immer wieder geschont worden. Hat damit zu tun, dass er ein Sozialist ist. Und Sozialisten sind ja auch bei den Demokraten in Amerika relativ beliebt. Das ist einfach die Politik, wo die Linken in Amerika, zum Teil auch noch in Europa, für gut findet und wo man einfach immer wieder hinschauen muss, was passiert, wenn es ein sozialistisches Regime gibt. Es ist ein Desaster, das Land geht kaputt, das Land wird arm, aber das halten sehr viele Linke nicht davon ab, immer wieder die Rezepte zu bringen. Das ist das Einzige, was mich am meisten eigentlich interessiert. Und dort finde ich schon peinlich, dass die EU jetzt hier nicht klar Haltung nimmt und ich meine Neuwahlen verlangen. Die Wahlen zum Parlament, die sind nicht das Problem gewesen.
Die Wahlen zu der Präsidentschaft sind das Problem. Jetzt hat das Land zwei Parlamente, zwei Präsidenten. Irgendwie geht das nicht ganz auf. Aber interessant ist etwas anderes, dass sich Russland da einmischt. Russland, China, Türkei sind für den Maduro, das sind ja die demokratischsten Länder der Welt, wie wir wissen, die setzen sich immer ein für da. Und das Interessante ist ja, weil das Ganze scheint ja, dass das jetzt so heftig kommt, ein Ablenkmanöver gewesen von Donald Trump. Er wollte ablenken von seinem Problem, weil jetzt passiert etwas im amerikanischen Hinterhof. So ist Südamerika immer angeschaut worden, gemäss der Monroe-Doktrin früher mal. Jetzt sind die Russen dort und können mitreden. In Venezuela. Das zeigt doch, wie schwach Amerika geworden ist unter dem Trump.
Roger, erstens, Chavez hat die ganze Zeit die Unterstützung gehabt von den Kubanern. Kuba hat die ganze Armee von Venezuela umgebaut. Das ist auch der Grund übrigens, warum das Militär jetzt noch so lange am Maduro festhält. Da ist Kuba der Händler. Ich meine, das ist eine uralte Tradition. Die Russen haben immer Kubaner unterstützt.
Ja, aber das ist
auch jetzt noch so. Die Chinesen auch. Das sind Überbleibsel aus dem Kalten Krieg. Das hat überhaupt nichts mit dem Trump zu tun. Das ist vollkommen ein Unsinn.
Nein.
Das hat jetzt auch beim Obama gemacht. Nur der Obama hat Venezuela nie kritisiert. Und Obama hat auch Kuba plötzlich wieder legitimiert und als ein ganz anständiges Regime angestellt. Auf eine Art gut angestellt, wie der Trump das mit dem Putin noch nie gemacht hat.
Gut.
Das ist einfach nicht wahr. Aber schau, es ist kalter Krieg. Das ist also interessant, dass Chinesen und die Russen immer wieder, wenn es um solche Konflikte geht, auf der Seite stehen, wo es früher im kalten Krieg gestanden sind. Das hast du gemerkt, auch bei Syrien, genau das Gleiche. Das sind alte Beziehungen, alte Loyalitäten. Der Westen hat das auch zu gewissen fragwürdigen Ländern. Das ist einfach eine Tradition aus dem Kalten Krieg. Und das hat nichts mit dem Trump zu tun.
Nein, seit der Kuba-Krise 1962 hat sich Russland faktisch zurückgezogen, vor allem dann nach dem Ende von der Sowjetunion, noch ganz aus Kuba und in Venezuela sind sie eigentlich nicht vorhanden gewesen, obwohl es jetzt schon Meldungen gegeben hat, es kämen 400 russische Söldner nach Venezuela. Es zeigt einfach, dass der Putin immer versucht, ein bisschen zu schauen, wie er Amerika noch weiter kann schwächen kann. Und jetzt wollen wir noch schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ich habe das ganz neu erlebt in Chile, um ein Beispiel zu bringen, 1973. Dort ist ein General von vielen ist dann plötzlich vom CIA portiert worden. Der Pinochet ist mit Panzer in Santiago von Moneda an den Regierungssitz angegangen, hat Allende getötet. Das Ganze war inszeniert von CIA. Und jetzt ist die Frage, passiert das da auch wieder, dass auf die Art und Weise versuchen wir da mehr zu spalten, dass da mehr putscht und den Maduro wegbringt. Also, das ist immerhin noch besser wär's als das, was der Trump angedroht hat, zum x-ten Mal angedroht hat, wo er gesagt hat, all options are on the table, wo man ihn gefragt hat, ob es auch einen militärischen Einsatz von den Amerikanern geben könnte. Das war wieder so eine leere Drohung, wo er irgendwie überhaupt nicht irgendetwas Reales wird nachliefern. Aber man weiss ja nie, ob
er
dann
vielleicht... Das sehen wir dann. Er hat gesagt, das Pariser Abkommen tue ich künden. Er hat gesagt, ich tue aus dem Iraner Abkommen rausgehen.
Ja,
also die leeren Drohungen, die du immer wieder siehst beim Herrn Trump. Du wirst dich ja gar nicht so aufregen, wenn der Herr Trump
das
macht. Aber noch etwas
Militäraktion. Eine Militäraktion ist dann noch etwas anderes. In einem neuen Land.
Das darauf an. Und zweitens, was ich noch sagen will, der Unterschied zu Chile ist, wie ich betont habe, das muss man immer wieder betonen, die Armee von Venezuela ist von den Kubanern total infiltriert, ist umgebaut worden von den Kubanern. Und zweitens, was du vorhin gesagt hast, 1961 ist die Kuba-Krise, gell?
62.
oder 62, ist ja egal. Es ist natürlich überhaupt nicht wahr, dass die Russen sich nachher einfach schön brav zurückgezogen haben. Du hast ja im Prinzip Chile selber genannt. Allende ist natürlich unterstützt worden von den Sowjets. Das ist der Grund gewesen, warum die Amerikaner nervös worden sind. Nicaragua ist auch ein klarer Fall gewesen, wo die Russen natürlich in Lateinamerika, Zentralamerika aktiv gewesen sind. Das ist nicht wahr. Die Russen haben immer probiert, in der Nähe von den Amerikanern irgendwo ihren Einfluss geltend zu machen. Übrigens die Amerikaner auf der anderen Seite ja auch. Also es ist ja nicht so, dass der Kalte Krieg 1962 fertig gewesen wäre.
Aber trotzdem, irgendwie sind die zurückgedrängt worden. Nach dem Ende der Sowjetunion sind sie geschwächt gewesen. Und jetzt kommen sie offenbar dort. In Syrien haben die Amerikaner den Russen das Feld überlassen. Und jetzt, ob in Venezuela dann die Russen noch eine Rolle spielen, das würde ich dann sehr bedenklich finden. Ja, wirklich.
Ja, das sehen wir dann. Aber wie gesagt, also der Aufstieg, der Wiederaufstieg oder sagen wir, das Bemühen von den Russen, wieder eine Grossmacht zu werden, das hat mit dem Putin angefangen und der Putin ist lang vor dem Trump gekommen und der Obama und Hillary Clinton haben ja lang den Putin die ganze Zeit auch probiert zu integrieren und haben gesagt, es gäbe ein Reset zuerst und dann hat Obama sogar einmal immer sich verschwätzt und hat dann gesagt, nach den Wahlen bin ich viel flexibler, das hat man dummerweise gehört. Es ist einfach vollkommener Unsinn, dass die Leute, und das sind Demokraten, die eigentlich immer ein bisschen auf Appeasement gewesen sind gegenüber den Russen, während die Republikaner die waren, die den Kalten Krieg gewonnen haben mit dem Ronald Reagan. Dass ausgerechnet Demokraten jetzt draussen als den Böfei entdecken, das muss man den Republikanern nicht sagen. Man muss es übrigens auch Trump nicht sagen. Das Einzige, wo du recht hast, ist, dass Trump eine Wahl gemacht hat und über die kann man diskutieren. Ich glaube, die ist wahrscheinlich intelligent, wenn du Russland hast und China hast, aus Sicht vom Westen. Du kannst nicht beide zu deinen Feinden machen, sondern es ist wahrscheinlich intelligenter, mit den Russen irgendein Arrangement zu finden. Da kann man aber diskutieren.
Das Arrangement, das Trump mit dem Putin gefunden hat, über das werden wir sicher noch hören, noch in dieser Sendung. Vielleicht dauert es so ein bisschen länger, aber dass dort eine ganz enge Freundschaft ist, eben auf welcher Basis, wissen wir es nicht, aber dass dort etwas Spezielles läuft, das scheint mit jedem Tag klarer zu werden. Dir viele Grüße nach Boston. Heute Abend in der Sendung Schawinski, Laura Zimmermann, die kampflustige und forsche Co-Präsidentin von Operation Libero, ihre schwierigste Situation, weil bis jetzt hat Operation Libero immer gegen die SVP gekämpft und immer gewonnen, 5 Mal. Jetzt muss sie dann in Sachen Rahmenabkommen gegen die SVP und SP gleichzeitig antreten. Wie sie das schaffen will, heute Abend bei Schawinski. Diese Sendung gibt es wieder in einer Woche und wieder in dieser Form. Es hat irgendwie funktioniert, Markus, oder? Obwohl wir uns nicht sehen.
Ja, absolut, genau. Absolut. Das ist noch viel besser. Es wird viel versöhnlicher, wenn wir uns nicht sehen.
Ja, aber du bist jetzt ja in Harvard, dort hat es ja viele Leute, die vernünftig sind. Eben, dass die von dir bis jetzt immer beschimpften Demokraten. Wir wollen mal schauen, wie du dann deinen Infizierungsprozess mit wahren Fakten irgendwie durchlaufen wirst.
Ja gut, ich kann jetzt nicht mehr viel ändern. Jetzt bist du schon beim 2. Also ich habe schon einen 2er, ich kann gar nicht mehr tiefer gehen. Das geht nicht.
Okay, das ist unsere Sendung Roger gegen Markus, die erste internationale Schweizer Talkshow. Wieder auf dem Sender nächste Woche, direkt nach der 6. am Abend und in der Wiederholung am 10.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.